Wir beginnen heute mit einer kleinen Reihe zur Geschichte des Nachtstudios, einer der ältesten Sendungen im Bayerischen Rundfunk. Schon relativ bald gehörten Diskussionsrunden zu den beliebtesten Sendeformen. Hier kann das Radio seinen Vorteil voll ausspielen. Wie etwas gesagt wird, mit welcher Überzeugung, Lautstärke oder Häme, das macht genauso die Botschaft aus wie der eigentliche Wortlaut. Den Beweis liefert eine Diskussion aus dem Jahr 2001. Zugegeben, das Thema hat ein wenig Staub angesetzt. Das Alterswerk als künstlerische Vollendung. Oder täuscht dieser Eindruck? Ob und wann ein Spätwerk misslungen ist, darüber lässt sich wunderbar debattieren. Was kein Nachteil ist, denn wie schon der französische Essayist Paul Valéry anmerkte, nur über Geschmack lässt sich streiten, denn über Fakten lohne es ohnehin nicht zu debattieren. Heftig über Geschmacksurteile streiten sich in den kommenden 50 Minuten zwei leider schon verstorbene Großkritiker, Marcel Reich-Ranicki und Joachim Kaiser, während die Schriftstellerin Eva Demski ihre Urteile so geschickt platziert, dass die beiden Herren ihr immer gleich zustimmen.
Man kann sich ja eigentlich nicht vorstellen, dass es im Leben eines Autors und schon gar nicht einer Autorin den Tag gibt, an dem sie sagt, und nun beginnt mein Alterswerk. Wer eigentlich beschließt, ab wann die Hervorbringungen eines Autors oder einer Autorin Alterswerk genannt werden können?
Unter uns ist das eine Frage, die mich überhaupt nicht interessiert. Wie ein Autor oder eine Autorin die einzelnen Lebensphasen beurteilt, ob eine Frau im individuellen Fall sagt, mit 40 das Leben ist vorbei, die andere sagt, bei 60 das Leben ist eigentlich vorbei, das ist nicht unser Problem heute. Die Frage lautet doch, Alterswerk als künstlerische Vollendung. Das ist eine These. Die These ist glücklicherweise mit einem Fragezeichen versehen. Der die These geschaffen hat, ist ihrer Richtigkeit nicht so sicher. Ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen Spätwerk und Alterswerk. Spätwerk ist eine ganz einfache Sache, glaube ich. Ist immer das Werk, das relativ spät von einem Autor geschaffen wurde, auch wenn dieser Autor mit 40 oder 50 gestorben ist. Aber wenn er mit 40 gestorben ist, hat er kein Alterswerk. Spätwerk kann er haben. Alterswerk gibt es eine Grenze. Ich bin für eine klare Definition. Für mich ist das Alterswerk, beginnt es im Alter von 70. Nur über 70 ist Alterswerk. Es gibt kein Alterswerk von Shakespeare oder Schiller oder Kleist oder Büchner. Die sind alle, oder Schubert oder Mozart, die sind alle viel früher gestorben. Die Grenze ist für mich 70.
Was meinen Sie da?
Ist natürlich auch eine ziemlich willkürlich gesetzte Grenze. Ich glaube, dass im 17., 18. Jahrhundert jemand, der 60 Jahre alt war, oder eine Frau, die 55 alt war, zu ihrem Alter ein anderes, wahrscheinlich sogar ein etwas passiveres und bejahenderes Verhältnis hatte, als das heute der Fall ist. Aber ich finde, wir machen einen Fehler, wenn wir damit anfangen, womit man enden soll, nämlich mit dem Definieren. Der Schubert hat sicherlich eine Art Spätwerk, obwohl er mit 31 Jahren starb. Der Schiller starb nach seinem 46. Lebensjahr, der Nietzsche schwieg, nachdem er 46 Jahre alt war, Shakespeare hörte nach 46 Jahren auf. Da ist da der Begriff des Alterswerkes, den muss man meiner Ansicht nach herausholen aus den Sachen selbst. Denn dass sich etwas verändert, das scheint mir ziemlich deutlich. Lieber Marcel Reich-Ranicki, ich erinnere mich, ich will es gleich erläutern, als ich Sie kennenlernte, fragte ich sie, ob sie mich begleiten wollten nach Bayreuth. Das muss ja 1957 gewesen sein. Und zu meiner Freude stimmten sie zu. Und wir waren in Bayreuth und das Erste, was wir sahen, war der Parsifal. Und ich erinnere mich sehr, wie bitter enttäuscht sie waren, wie kraft- und saftlos sie das Ganze fanden. Sie, der sie ein ausgesprochener Bewunderer des Tristan gewesen sind und immer noch sind und der Meistersinger, da muss sie doch irgendetwas, was man bei dem Parsifal als altersstilhaftes bezeichnet, das muss sie doch gestört haben. Dies ist der eine Frage und die andere, um es Ihnen leichter zu machen, aber wir werden schon zusammenkommen. Sie selber sind jedoch ein fabelhaftes Beispiel dafür, wie produktiv ein Mensch im Alter sein kann. Sie haben ja Ihr erfolgreichstes und bedeutendstes Werk, ihre Biografie, Mein Leben, doch in einem Alter geschrieben, wo selbst Sie den Begriff Alterswerk, glaube ich, für legitim halten würden.
Naja, also zunächst ganz richtig, Parsifal ist ein Alterswerk, dass das herrliche Musik ist, darüber brauchen wir nicht zu diskutieren, aber es genügt, die Blumenmädchen-Szene da zu vergleichen mit den Bacchanalien in der Pariser Fassung vom Tannhäuser, um den Unterschied beim Zugang des Komponisten zur Problematik zu merken, ein Unterschied, wie mir scheint, zugunsten des Tannhäuser. Ich glaube, hier gibt es eine große Gefahr bei unserem Thema, über das wir diskutieren, nämlich die Verklärung des Alterswerks. Ich möchte eine ganz radikale These mir erlauben. Das Alterswerk ist immer schlechter als das frühere Werk des großen Komponisten oder des großen Dichters. Immer. Ich kenne keinen Fall. Wir brauchen doch nicht darüber zu diskutieren, ob Falstaff gute Musik von Verdi ist oder nicht. Wunderbar. Aber Othello und...
Würden Sie das auch bei Fontane sagen?
Ja, und zwar aus folgendem Grund.
Das ist sehr spannend.
Zunächst einmal...
Denn an sich gilt ja der Stechlin für besser und reifer und durchschaubarer als, sagen wir mal, vor dem Sturm. Aber jetzt sind Sie dran.
Nein. Bei allen diesen Diskussionen kommt immer der Name Fontane. Und ich höre das schon deshalb ungern, weil ich im Leben mindestens 800 Briefe bekommen habe. Ich schicke Ihnen beiliegend das Manuskript meines ersten Romans. Ich bin 74 Jahre alt, aber auch Fontane hat im vorgerückten Alter Romane zu schreiben begonnen. Vielleicht bin ich wieder ein Fontane. Also zunächst einmal stimmt das überhaupt nicht, was die Leser, die Autoren immer wieder behaupten. Fontane hat mit 25 zu erzählende Prosa zu schreiben begonnen. Es waren nicht Romane, aber es waren historische Monographien, es waren Reiseschilderungen, es waren die Wege der Wanderung durch die Mark und dergleichen. Richtig, die eigentlichen Romane kommen um 60. Ein sehr spätes Werk. Nun ist die Frage, lässt es ganz am Ende nach oder nicht? Ja, es lässt nach. Ich glaube nämlich... Aber da darf man natürlich anderer Ansicht sein, dass der Höhepunkt des Romans von Fontane Frau Jenny Treibel und Effi Briest ist. Danach kommt, nun ganz spät, als letztes Stechlin. Ein wunderbares Buch, das ich jederzeit verteidige und rühmen werde. Aber die Umsetzung dessen, was er sieht, Fontane, was er erlebt hat, was er zeigen möchte, ins Erzählerische, ist wunderbar geglückt in Frau Jenny Treibel und in Effi Briest. Stechlin ist schon zum großen Teil, wie er selber sagte, ein Roman beinahe ohne Handlung und mit sehr viel Konversation. Zugegeben, Konversation auf wunderbarem Niveau. Ich weiß es, ich schätze das Buch. Aber es ist schon das Buch eines alten Mannes, der nicht mehr diese erzählerische Kraft hatte, die er bei der Jenny Treibel und bei Effi Briest hatte. Und noch ein Wort, ich bin schon fertig. Er hatte schon bei Effi Briest die größten Schwierigkeiten, den Roman zu Ende zu schreiben. Und wir wissen, er ist mittendrin stecken geblieben. Und ein kluger Arzt hat ihm geraten, legen Sie es weg. Schreiben Sie mal was ganz, was Ihnen leicht fällt, was Autobiografisches. Und er hat es für längere Zeit weggelegt, hat dieses kleine Büchlein von 20 bis 30 geschrieben, ist zurückgekehrt und hat einen der besten Romane der ganzen deutschen Literatur zu Ende geführt.
Warum haben Sie Kaisers Frage nach Ihrem eigenen Buch nicht beantwortet?
Das ist bekannt für meine Person, meine Bescheidenheit.
Das ist schon klar, bitte sehen Sie von ihr doch für kurze Zeit einmal ab.
Ja, aber verzeihen, wie lautete die Frage? Dass das der Höhepunkt meines
Ganzen? Nein, ich möchte Sie, wenn ich die Frage wiederhole, wird sie auch gleich zu einer gewissen Kritik an Ihrer These. Sie haben eigentlich gesagt, ältere Leute machen Schwächeres, wenn sie sehr begabt sind, als wenn sie mit in der Mitte ihres Lebens stehen. Und die Verklärung des Alterswerkes, da haben Sie recht, die hat meiner Ansicht nach als These doch dieses Modell, dass jemand fortwährend wächst und immer reifer und besser wird, so als ob nicht sozusagen das Spätwerk statt einer Summe auch ein Zeichen einer gewissen Erstarrung sein kann. Aber jetzt möchte ich mal bei Ihren Argumenten bleiben über den Theodor Fontane, über den Stechlin. Sie haben gesagt, nicht mehr ganz so viel Handlung, also sozusagen nicht mehr ganz so viel Gestaltetes, Umgesetztes von der künstlerischen Einbildungskraft und ein wunderbarer, neidenswert schöner Dialog. Also wenn Sie, das hat ja Thomas Mann mal gesagt, hätten doch jemals die preußischen Leutnants so elegant reden können, wie sie es bei Fontane immer können. Das heißt, Sie sagen also, es gehöre zum Spätwerk, vielleicht, dass es etwas abstrakter wird. Da hätte ich einige Gegenbeispiele. Ich würde zum Beispiel sagen, die späten Sachen von Johannes Brahms sind eher noch besser und tiefgründiger und schöner als die frühen, weil sozusagen das Eigentümliche von ihm, diese Art von Melancholie,
was hat er denn ganz spät geschrieben?
Zum Beispiel die vier ernsten Gesänge, zum Beispiel die vierte Symphonie, zum Beispiel großartige Klavierstücke. Die sind sicherlich noch besser, also wenn man da überhaupt nach... Sie sind zumindest nicht schlechter. Oder ich habe mal mir gefragt, warum...
Noch eine Frage, bitte? Wie alt wurde Brahms?
Der wurde Mitte 60. Ja, aber ich glaube...
Ja, wenn er noch 5 Jahre gelebt hätte...
Aber Herr Ranitzky, das, was Sie zum Beispiel dem Fontane mit einem gewissen Recht nicht vorgeworfen und vorgehalten haben, das könnten Sie auch bei Shakespeare sagen. Wenn Sie
den Nein, der ist zu jung gestorben.
Nein, der Begriff des Alters ist doch keine Sache, die man nur an den Jahren festmachen kann.
Gut, aber Shakespeare stimmt deshalb nicht. Er war Mitte 50, als er starb. Nur er hat in den letzten, glaube ich, 6 Jahren sein Leben
Sein letztes Stück heißt Sturm. Und ja, die beiden Stücke davor, die nennt man, glaube ich, Romanzen.
Ja.
Und die sind ein bisschen anders. Für die trifft ja das zu. Im Sturm gibt es ja sehr viel weniger Handlung.
Also nehmen wir doch bitte ein Beispiel aus dem 20. Jahrhundert. Hier wurde mehrfach der Name Thomas Mann genannt. Thomas Mann wurde beinahe 80. Seine ganz späten Werke, der Roman Der Erwählte, Felix Krull und die Novelle Die Betrogene. Alle drei Werke schätze ich sehr. Gar keine Frage. Aber machen wir uns doch nichts vor, wie originell und interessant der Erwählte auch ist. Wir werden doch nicht den Erwählten mit den Buddenbrooks und dem Zauberberg auf eine Stufe stellen. Wie gut die Betrogene ist, die nicht allen gefällt. Es gibt ja viele Bedenken da. Ich halte viel von der Novelle. Aber mit dem Tod in Venedig oder mit der Novelle Tristan werden wir sie doch nicht vergleichen. Es war auch Thomas Mann im Alter schwächer. Jetzt muss ich aber auf die Frage, die hier gestellt wurde, nach meinem eigenen Buch antworten. Wurde ich gebeten, meine Bescheidenheit überwinden.
Das
ich glaube, mein
wird Mühe kosten.
Ja, aber mein Buch ist als Beispiel für unsere Diskussion. Will mir scheinen, nicht geeignet. Aus folgendem Grund. Hätte ich ein Buch dieser Art, ein autobiografisches, geschrieben im Alter von 59 und dann im Alter von 79, dann könnte man das vergleichen. Das war das erste, wenn man so sagen darf, erzählende Buch in meinem Leben, in einem Alter von 7, 8, 79 geschrieben. Man kann es doch nicht vergleichen mit meinen literarkritischen Büchern und kann gar nicht sagen, das ist besser oder schlechter. Man kann höchstens sagen, für die Nation ist es wichtiger oder unwichtiger. Aber besser kann man ja nicht sagen. Es ist in meiner Biografie nicht...
Ich nehme an, es hatte einen größeren, was ja kein nicht negativ ist, einen größeren Verkaufserfolg, ein größeres Leserinteresse als wahrscheinlich Ihre gesammelten Rezensionen.
Ja, ja.
Das schadet doch nicht, das kann man doch feststellen.
Natürlich war das Leserinteresse, es war über eine Million.
Aber es ist doch sogar auch ein Zeichen, dass es offensichtlich, dass der Antisemitismus im lesenden deutschen Bürgertum nicht allzu groß sein kann,
Ich will was ganz anderes wissen, weil Sie, Herr Reich-Ranitzky, eigentlich vehement, und da rennen Sie eigentlich bei mir offene Türen ein, die Glorifizierung des Alters, die Verklärung des Alters ist eine sinnlose Sache, die kann man sich eigentlich nur leisten, wenn man sehr jung ist. Kann es nicht sein, dass das Beispiel Ihres Buchs so schlecht gar nicht ist, weil auf Wegen, die wir nicht kennen, nicht genau kennen, Sie an einem Punkt angekommen waren, wo Sie sich exakt das zugetraut haben. Die Einfachheit, die Klarheit, die Stringenz, dieses exzeptionelle Leben zu erzählen. Das heißt, gibt es etwas, was im Alter die Verluste, die ganz eindeutig eintretenden Verluste ersetzt? Nämlich dieses Stück, was man von sich, von seiner eigenen Eitelkeit, von seiner eigenen Weltverrücktheit weggekommen ist und dafür eine Klarheit und eine Gültigkeit gewinnt.
Das ist sehr überzeugend. Nur, ich darf mir erlauben, hier ein Gegenbeispiel anzuführen. Das, was Sie eben gesagt haben, eine gewisse Klarheit, Distanz, Souveränität des Alters und nun berücksichtigt, was Kollege Kaiser gesagt hat, damals war das Alter im 18. Jahrhundert, im 19. was anderes als heute, alles richtig. Ich nehme zwei Werke als Vergleich, bitte. Von dem Autor Schiller, sein Debüt, Die Räuber, und auf der anderen Seite das, was er als Spätwerk publiziert hat, Die Braut von Messina und Wilhelm Tell. Alles, was Sie sagten, ist in der Braut von Messina und Wilhelm Tell. Große Distanz, Souveränität, alles wunderbar. Dieses Stück, Die Räuber, bisschen verrückt, ein Debüt eines Jünglings, chaotisch. Ach, ein lauter Fehler hat dieses Stück. Es ist das Schönste, das Schiller geschrieben hat. Ich will lieber das jugendliche Temperament der Räuber als die klassizistische Glätte der Braut von Messina.
Gut, ich habe eben gerade eine recht gute bis fabelhafte Maria Stuart-Aufführung gesehen und hatte das Gefühl, das kann sich auch mit den Räubern messen. Aber jetzt müssen wir allmählich, nachdem ich eben noch gesagt habe, wir wollen nicht...
Maria Stuart ist vor Braut von Messina.
Sicherlich, aber nach den Räubern. Und die ist, schon aus der Weimarer Zeit. Nein, passen Sie, ich glaube, es ist Folgendes. Ob nicht eine gewisse Typologie der Genres mit dem Alter zu tun hat. Ob nicht, das ist nicht meine Weisheit, ob nicht sozusagen der Dramatiker als Typus ein junger Mann ist. Man fängt nicht an, mit 70 Jahren Dramen zu schreiben. Vielleicht der Lyriker, da will ich mich nicht festlegen, und möglicherweise der Epiker, der verhältnismäßig älteste von den dreien, das könnte doch sein.
Ja.
Sodass es also nahelege, bei Schiller oder auch bei Büchner zu sagen, Donnerwetter, was die für einen Prankenhieb ins Leben getan haben am Anfang und ob es sich dann später überholt, aber nicht, darüber können wir lange reden. Aber ich möchte Ihnen jetzt doch zwei Gegenbeispiele für sozusagen produktives Alter. Ich verstehe zu wenig von Malerei, ich muss mich auf andere verlassen. Der Tizian hat ja wohl mit 75 gesagt, jetzt fange ich überhaupt erst an zu malen. Alles bisher war nichts wert, aber jetzt kommen die eigentlichen Sachen. Und dann einer, den wir drei aus ganz verschiedenen Gründen mögen. Ich habe gemerkt, Alter ist in dem Augenblick eine positive Bereicherung, wo man nicht erstarrt, wo man nicht abgenutzt ist, wo man immer freier und reicher wird. Und damit rede ich von dem Arthur Rubinstein. Der hat nun wirklich mit 78 Jahren schöner und voller und besser Klavier gespielt als mit 58 oder 38. Und sowas kann man alles nicht beweisen, genauso wenig man beweisen kann, dass die Räuber besser sind als die Maria Stuart. Aber da hatte ich doch das Gefühl, sieh mal an, es können sich Erfahrungen sammeln in einem Künstlertyp, ohne dass sie sich zur Erstarrung sedimentieren. Die meisten haben nicht das Glück, aber manche haben es.
Also erst.
Verstehen Sie, was ich
sagen
will?
Sie unterstellen mir unentwegt den Vergleich Räuber Maria Stuart, wo ich die Räuber mit dem Spätwerk, dem wirklichen Spätwerk von Schiller.
Der Mann wurde ja, Braut Schiller von, wurde 46
von wegen Spätwerk. Braut von Messina und Wilhelm Tell sind ganz andere Werke als die Räuber. Gut, aber...
Maria Stuart auch. Wilhelm Tell ist übrigens, hat übrigens tolle Szenen, Wilhelm Tell.
Natürlich hat tolle Szenen. Aber ich habe Gründe, die Räuber trotz aller Mängel und Schwächen ganz besonders zu lieben. Das ist das eine. Jetzt das andere. Malerei, da möchte ich mich nicht äußern. Ich verstehe zu wenig von Malerei. Ich möchte lieber, dass wir auf dem Bereich der Literatur und Musik bleiben. Arthur Rubinstein, lieber, ich habe fast den Verdacht, dass das ein Selbsttor war. Rubinstein, was Sie gesagt haben, in Ehren, es stimmt jedes Wort. Aber Sie wissen doch selber, wie unzählige Pianisten mit Alfred Cortot an der Spitze im Alter daneben gehauen haben, wie sie nachgelassen haben, wie sie Geiger auch im Alter, bei dem man sagt, fabelhaft, immer noch gut, obwohl 75. Jetzt hat die große Ida Händel in München gespielt und ich habe in der Süddeutschen Zeitung sehr viele Nörgeleien gelesen. Ach, alles Dinge, wo ich mir gedacht habe, da mag der Kritiker recht haben. Das hätte man ihr vor 10, 20 Jahren wohl nicht vorwerfen können.
Ist mir eine kleine Intervention gestattet über das Danebenhauen. Kann es sein, dass wir gelegentlich doch Nutznießer eines seelenvollen Danebenhauens sind. Das heißt, dass es interpretatorische Reichtum und Reife gibt, wo ein danebengehauener Ton oder ein danebengegangenes Wort oder ein falsch gesetzter Pinselstrich eigentlich mehr als aufgewogen wird von der Schönheit des Gesammelten. Ich weiß ja, dass Sie die Räuber viel lieber mögen. Und ich weiß auch, warum. Weil Sie das Jungsein viel lieber mögen.
Weil er als erster das die Räuber gelesen hat.
Das ist ja überhaupt kein Kunststück.
Damit ist doch Ihre Begegnung mit der Literatur, zumal der Deutschen, das waren die Räuber.
Ja. Denn ich meine,
auch Wilhelm Tell war das erste Stück, das ich auf der Bühne gesehen habe.
Aber hier geht um einen Begriff unglaublich schlau und konsequent herum.
Sie haben ja die Chance, uns jetzt zu verbessern.
Ich verbessere nicht. Ich will ihn einfach hier hinlegen auf diesen Plätzchenteller. Dieser Begriff relativiert dann natürlich auch Alterswerk und Spätwerk, was ja sehr getrennt worden ist, vor allen Dingen von Reich Ranitzky. Alterswerk und Spätwerk fallen doch in eins und das biologische Alter ist dann nicht sehr wichtig, wenn die Begegnung mit der eigenen Endlichkeit stattgefunden hat. Bei Schiller hatte die ja stattgefunden, egal wie jung an Jahren er war. Die Erkenntnis seines schwachen, nicht sehr widerstandsfähigen Körpers ist ihm ja nicht erspart geblieben. Das heißt, die Erkenntnis der eigenen Endlichkeit ist doch ein notwendiges Ingredienz des Späten oder des Alterswerks. Auch die Relativierung dessen, was wichtig ist. Oder bin ich da so im
Irrtum? Was haben wir nun beide hier schlau umgangen?
Die Endlichkeit hat noch nicht stattgefunden.
Nein, also, ich verstehe das
liebe
nicht.
Liebe Frau Demski, ich glaube, Sie machen einen kleinen Fehler.
Gut möglich.
Wenn der Schubert mit 31 Jahren stirbt, hat er möglicherweise vorher schon das Gefühl gehabt, dass er fort muss, dass sich die Dinge von ihm entfernen? Es ist ganz klar, dass es bei Schubert einen Spätstil gibt, so nach Winterreise oder wie er anfangen will, Polyphon zu komponieren, den es beim frühen und mittleren, weil man das bei einem 30-Jährigen sagen kann, nicht gab. Trotzdem würde ich es für sentimental oder sentimentale Schalten zu sagen, er wusste, dass er sterben muss. Ich glaube, das darf man nicht. Der Schubert, der hat sich auch alles Mögliche vorgenommen, er wollte noch Opern schreiben und. Also man kann also sozusagen nicht sagen.
Wissen tut jeder.
Ja, aber man weiß noch nicht wann. Man weiß noch nicht recht wann. Hofft es.
Also Augenblick mal, darf ich eine Frage stellen? Was Sie sagen mit der Endlichkeit, ist das dasselbe wie das Gefühl für die Vergänglichkeit des Menschen? Ja. Eben, richtig, das habe ich mir auch gedacht. Die Erkenntnis, dass das menschliche Leben vergänglich ist, ist vollkommen unabhängig vom Alter. Einer der zu den schönsten Versen, die über die Vergänglichkeit des menschlichen Daseins in deutscher Sprache geschrieben wurden, gehören jene, die Hugo von Hofmannsthal im Alter von 17, 18 Jahren geschrieben hat. Es ist etwas Unglaubliches und es ist unser aller Kummer, dass er so genial als Lyriker nur in der Jugend war. Da später kam nichts.
Ach, der Schwierige ist ein schönes...
Nein, Lyrik, Lyrik kam nichts, der Schwierige ist Fabel. Bitte.
Sie haben ja eben mal gesagt, dass Lyrik zu schreiben keine Beschäftigung für einen erwachsenen Menschen sei.
Ja,
kann ich mich erinnern.
Ja, das ist nicht meine Äußerung, sondern die Äußerung meiner Schwester, die bei mir in Warschau eingeladen war, bei mir war. Und ich habe einige Gäste eingeladen. Unter anderem sagte ich, ihr wird Herr Jastrun sein, ein großer polnischer Dichter. Und sie fragte, was schreibt er? Gedichte. Und wie alt ist er? Mitte 50. Wie? Ein erwachsener Mensch und er schreibt Gedichte. Nicht so dumm, die Frage. Es ist ja im Wesentlichen Lyrik eine Beschäftigung für junge Leute. Nun wissen wir, Goethes Spätlyrik ist herrlich und wir können auch andere. Brecht hat bis zum Ende großartige
Milton Lyrik. Milton hat auch tolle Gedichte geschrieben. John Milton. Als er blind wurde und so.
Aber wir können ja für die Beispiele, die wir geben, immer zwei, drei Ausnahmen nennen. Das hilft nicht.
Doch, es hilft doch. Wir sind ja jetzt doch dabei, ein paar Merkmale zu sammeln. Was ist Alterswerk wann scheint es zu misslingen, unter welchen Umständen gelingt es. Und ich habe den Rubinstein, der übrigens auch gelegentlich mal falsche Töne spielte, den habe ich erwähnt, weil ich damit zeigen wollte, wenn es einem Menschen gegeben ist, und das kann der Fall sein, Sie können auch nicht sagen, dass es niemals passiert, wenn es einem Menschen gegeben ist, zu wachsen und zuzunehmen, ohne zu erstarren und routiniert zu werden und sich abzuhören, dann ist ja alles gut.
Nein, das muss ich doch sagen. Um auf Interpreten. Dann ist nur noch ein Schritt. Und die werden sagen, Konrad Adenauer war im Alter ein doller Politiker. Das ist ein anderes Gebiet.
Nein, ja? Erstens würde ich das
wird er auch, glaube ich, nicht sagen.
Das ist eine andere Frage. Aber auch Interpreten haben mit Kunst zu tun. Und es geht uns doch um die künstlerische Vollendung, die im Alter angeblich nicht sein soll. Was sie... Es ist übrigens ein, und seien Sie nicht böse, dass ich jetzt auf meinem Steckenpferd herum hatte, es ist ein ziemlicher Unterschied, ob Geiger oder Pianisten älter werden. Schauen Sie, der Geiger benutzt den eigenen Körper mit als Instrument. Es gibt recht wenige, fast überhaupt keine Geiger, die nach dem 70. Lebensjahr also noch so schön spielten wie früher, während es bei Pianisten doch eben den alten Cortot gab und den alten Rubinstein und den alten Edwin Fischer und so weiter. Es gab eine ganze Masse, die ich auf Horowitz und so weiter, die sozusagen, weil sie halt doch nur, der Horowitz sagte, ich bin alt, aber meine Finger sind jung. Und ich muss auch zugeben, dass der Pianist Robert Alexander Bohnke mal zu mir über Cortot gesagt hat, weißt du, seine falschen Töne sind mir lieber als meine richtigen. Also da ist schon...
Das
da
war
ist
das, was ich vorhin meinte.
Da ist natürlich was dran. Ja. Aber kommt das denn bei Autoren niemals vor, dass das, zum Beispiel, wie ist es mit dem Storm? Wann, ich glaube, der Schimmelreiter
ist das Letzte, was er geschrieben hat.
Na gut, das könnte man, da er 77 war, ist der Begriff Alterswerk ja nicht allzu weit hergeholt.
Ja.
Und viele sagen, es sei sein Bestes. Und wissen Sie, wann er es geschrieben hat, nachdem man ihn belogen hat, er sei doch nicht krebskrank.
Ja, nachdem man ihm mitgeteilt hat, das sei irgendwann Lüge.
Ja, und dann schreibt er plötzlich eine glänzende Novelle. Also es kommt vor.
Er hat schon zur Hälfte geschrieben gehabt. Der Sinn war der Lüge, ihn dazu zu bringen, sie zu Ende.
Ich möchte noch mal auf den Thomas Mann zurück, und zwar, weil mir etwas Seltsames passiert ist. Ich habe mich auf unser Gespräch eigentlich nur vorbereitet, indem ich noch einmal ein Buch las, das ich vorher nicht mochte, nämlich den Erwählten. Ich fand den Erwählten immer so ein bisschen manieriert und auch so die Art, wie er da so altdeutsche Worte einsetzt, und die Geschichte selber ist doch so ein... Also ich mochte es überhaupt nicht. Und jetzt hat es mir so viel besser gefallen wie beim ersten Lesen, dass ich dachte, anscheinend bist du selber auch älter. Also man kann nicht... Ich denke, mir ist der Erwählte alles in allem lieber, also und künstlerisch sympathischer als die Leverkühn-Sache.
Ja, also...
Jetzt bin ich noch...
Ja, also zunächst... Der Vergleich des Dr. Faustus Leverkühn mit dem Erwählten, ich verstehe, dass hier vieles für den Erwählten spricht und nicht für den Faustus.
Der natürlich eine ganz andere Anstrengung ist.
Ja, ein wunderbarer Roman, der Erwählte. Ich habe über diesen Roman gearbeitet und ein quasi Essay geschrieben aus einem einzigen Grund. Ich bin dazu gebracht worden von Goloman, der sagte, das ist ein Roman, der unterschätzt wird, da geschieht dem TM ein Unrecht. Selten
was sagt er nicht sehr oft sagt.
Ja, nein, das sagt er nicht oft. Und er hat mir ja auch gesagt, dass Tonio Kröger eine so missratene, miserable Geschichte sagt.
Mir hat er allerdings gesagt, der Dr. Faustus sei
missratene. Naja, also er hat schon gern spöttisch über die Werke des Vaters geredet, hört es aber nicht so gern, wenn andere über diese Bücher so sprechen. Er hat mir gesagt, Sie müssen mal sehen, der wird unterschätzt. Ich habe das Buch sehr aufmerksam gelesen, ich glaube vor 12 Jahren oder 15, ich weiß nicht wie lange, ist ein fabelhafter Roman.
Auch nicht so viel Herz geschrieben.
Halt, so gut er ist, ihn mit den Buddenbrooks oder dem Zauberberg zu vergleichen, halte ich nicht für richtig.
Mit den Buddenbrooks nicht, verehrter Meister. Mit dem Zauberberg schon. Der Zauberberg ist doch sehr durchwachsen von ungeheuer viel Spekulativem und Nachdenklichem.
Ja, gut.
Der Buddenbrooks, da haben Sie recht, die Buddenbrooks, Sie wissen, wie sehr der Martin Walser den Thomas Mann hasst. Und ich sagte mal, ja, und die Buddenbrooks, ja, das ist ein Jahrtausendroman. Also selbst der Walser leugnet das keine Sekunde. Die Buddenbrooks sind wahrscheinlich unschlagbar. Und ich fürchte, der Thomas Mann hat es gewusst.
Nein, das brauchen Sie nicht zu fürchten. Es gibt Äußerungen von ihm, auch in Tagebüchern. Das Beste, was er im Leben gemacht habe, seien die Buddenbrooks. Aber das Persönlichste, sei Tonio Kröger, da sei das sein persönliches.
Ich glaube, er hing am meisten am Dr. Faustus. Wie hat er sich über Kritiken aufgeregt?
Ja,
da hat die Käthe Hamburger hat den Dr. Faustus sehr liebevoll besprochen. Ja. Was hat er für ein Giftchen rechthaberischen Brief?
Naja, also diese, ich glaube, das ist ein anderes Thema, die Empfindlichkeit der Autoren angesichts der Kritik.
Auch das wäre doch ganz interessant.
Die mit dem Älterwerden auch nicht.
Oder ab?
Die Empfindlichkeit der Autoren nimmt sie ja, das möchte ich mal.
Nimmt sie im Alter zu?
Sowohl als auch.
Ja, so, ja.
In
manchen Fällen nimmt sie zu, die Empfindlichkeit wird immer größer und die Autoren reagieren auf kritische Anmerkungen rabiat. Und es gibt Fälle, wo Autoren alt werden und sagen, macht nichts, sollen die schreiben, was die wollen.
Ich wüsste aber gern jetzt entlang unserem Thema, was machen wir mit etwas wie dem Felix Kohl, der ja einerseits ein früher Plan war und andererseits eine späte Einlösung. Was ist denn mit jenen Werken, die sich durchs Leben eines Autors ziehen? Also ich habe jetzt gerade gelesen, dass Ludwig Vakulitsch nach 35 Jahren mit einem Roman fertig geworden ist, an dem er 35 Jahre gearbeitet hat.
Naja, also wir haben das den ist Faust, ein ganz anderes Problem. Das ist eine ganz andere Frage, nämlich der Entwicklung eines Autors. Und Thomas Mann ist eine völlig exzeptionelle Figur. Das gibt es in der Weltliteratur ganz selten. Das, was ich jetzt sagen werde, gilt nicht für Dostojewski, für Balzac, für Tolstoi, für keinen dieser Romans.
Nämlich,
wenn man sich die frühen Novellen von Thomas Mann, diejenigen nicht Tod in Venedig oder Tristan, wie im Kleiderschrank, die erschienen sind vor der Veröffentlichung der Buddenbrooks, sich anschaut, ist eine verblüffende Sache. Die sind im Stil des alten Thomas Manns schon geschrieben. Mit anderen Worten, rein sprachlich hat er sich nicht entwickelt. Er war schon ein Sprachmeister in seinen frühesten Novellen. Ich habe das versucht in einer Arbeit, die jetzt erst veröffentlicht werden wird, nachzuweisen. Das ist ein seltener Fall, dass einer so früh schon ein ganz reifer Stilist war. Deswegen bin ich da vorsichtig mit dem Fall, Thomas.
Ich würde gerne Ihnen kurz widersprechen, und zwar gerade im Hinblick auf den Felix Krull. Ich finde, ehrlich gesagt, und bei aller Wertschätzung, die späteren Felix Krull-Szenen, also als er in den Wiederaufnahmen, sind für mich immer noch sehr witzig, aber eine entscheidende Dimension alberner und nicht ganz so meisterhaft wie das frühe. Also da sehe ich einen Mord. Da sehe ich
Gegenteil
noch mal zu Ihnen.
Jawohl. Und warum?
Nein,
warum?
Ja,
weil er älter war.
Jawohl, weil das ein Alterswerk ist, der spätere.
Zum Beispiel, der Josef dauerte auch 16 Jahre. Und da würde ich sogar sagen, dass der letzte Band der beste ist.
Der beste,
Und der Ring von Kollegen Richard Wagner dauerte über 20 Jahre. Und die Götter der Mann auch nicht schlecht.
Ja, aber vergessen Sie bitte eins. Erstens beim Ring, Sie wissen am besten, besser als ich, wie das war. Ich weiß nicht, wann er den letzten Akt der Götter der Mann geschrieben hat. Ob der nicht schon da lag, wie der Epilog zum Faust. Den hat Goethe auch viel früher geschrieben.
Und der vierte Akt ist nicht der beste. Das ist ja der letzte vom Faust 2, der vierte Akt. Und das ist vielleicht nicht so
gewaltig. Ja, also das ist keine ganz überzeugende Frage. Aber zurück zur Frage nach dem Krull. Dass ein Schriftsteller, die etwas schreibt und es dann ein halbes Jahrhundert lang liegen lässt und dann auf demselben Papier, auf derselben Zeile weiterschreibt, ist ja ein Beweis, dass er keine sprachliche Entwicklung durchmachte und, um gleich Missverständnis vorzubeugen, durchzumachen nötig hatte. Aber
vielleicht fiel ihm auch nichts anderes ein. Zum Beispiel der Boulez nimmt auch dauernd frühe Stücke vor und verbessert sie.
Gut. Ich meine, dann muss ich aus Ihrer Branche etwas sagen, meine Schwester zitieren, die über die Arabella immer sagte, ein Rosenkavalier für Bedürftige.
Na, also, aber war er da noch relativ jung?
aber es war doch ein Versuch, den Rosenkavalier-Erfolg zu wiederholen, wie wir
das
wissen.
Das geht immer schief,
Diese Sachen gehen immer schief. In der Literatur gibt es sowas, das man hier nicht so kennt wie in der DDR. Arnold Zweig war in der Weimarer Republik berühmt geworden mit dem Roman Der Streit um den Sergeanten Grischer. Und er hat später in der Emigration ein anderes Buch geschrieben, genau nachgeschrieben. Ich habe die Kritik damals betitelt Der Streit um den Leutnant Kefalides. Es ist dieselbe Geschichte in einem anderen Milieu. Das geht immer schief. Das kann man nicht.
Ich möchte unser Gespräch jetzt, da wir da anscheinend doch so einigermaßen uns zu einer These aufgerafft haben, weiterführen um einen Schritt. Es gibt doch Autoren, die sozusagen im Alter sich verändern, die einen gewissen Altersstil entwickeln. Man kann dann die frühen Sachen besser finden. Man kann vielleicht sagen, die Streichquartette Opus 59 von Beethoven sind toller als die späten und so weiter. Aber es spielt sich doch ab auf einer gleichen genialen Dimension. Hingegen gibt es doch Autoren, die im Alter tatsächlich regelrecht schlecht oder schwach sind und sich nur wiederholen können. Und da habe ich eine These, die ich Ihnen gerne vorwerfen würde.
Wer wurde ganz schlecht im Alter?
Das wage ich jetzt nicht so direkt zu sagen. Ich wollte sagen, es gibt Autoren, die, in denen im Grunde nur ein Buch steckt, ein Werk. Sagen wir mal jemand wie der Ernst Penzoldt. Sagen wir mal auch so jemand, den ich hochschätze, wie der Erich Kästner. Die frühen Gedichte, der Fabian Toll. Und danach, also ich will damit zum Ausdruck bringen, offensichtlich läuft man als schöpferischer Mensch, was man ja nicht wissen kann, immer das Risiko, dass man nur auf einer Lebensphase wirklich toll ist. Und dass man nicht wissen kann, wie benehme ich mich, wenn ich 55 oder 75 bin.
Der Name Erich Kästner ist ja typisch dafür. Aber das ist doch eher ein Beweis für meine als für Ihre These. Kästner hat alle seine Gedichte innerhalb von 3-4 Jahren geschrieben. Das Spätere ist ohne Bedeutung. Kästner hat damals den einzigen Roman seines Lebens geschrieben, den Fabian. Und ein Alterswerk von Kästner gibt's gar nicht. Hat im Alter gar nichts mehr.
Darum war er auch tief gekränkt, als der Sieburg sagte, eine Kästner-Gesamtausgabe, das führt zu nichts, denn seine späten Sachen... aber er würde natürlich sagen, ich habe im Alter das und das und das und das geschrieben.
Es war...
nicht eine gewisse Tragödie für so jemanden?
Thomas Mann hat ausdrücklich in den Tagebüchern geschrieben, der Krull unernst, ich hätte mit dem Faustus Schluss machen sollen. Der Faustus, mein Parsival. Der Krull war etwas albern, nicht nötig. Hat Thomas Mann selber gesehen. Alle werden im Alter schwächer. Und mit Verdi, ich kenne die Hymnen aller Musiker auf den Falstaff. Ich glaube nicht, dass man den Falstaff mit dem Othello und mit der Aida in einem Atem nennen kann. Es war schon, und es hat ihm sehr viel Mühe gekostet, den Falstaff so hinzukriegen.
Ich wollte gerne noch anmerken, es gibt natürlich eine wunderbare Möglichkeit für Autoren, denen nichts mehr einfällt. Die können das dann machen wie Wolfgang Hildesheimer, der gesagt hat, in diesen Zeiten kann man nicht mehr schreiben. Das heißt, man kann das Ganze so welthistorisch verbrämen, und sagen, das sei nun so, dass man nichts mehr schreiben könnte.
In Wirklichkeit heißt es... Er hat ja ein paar Jahrzehnte produziert, ich meine...
Ja, gut.
Naja, aber dass man...
Es war etwas albern, dass man die ganze Welt sagt, ich höre übermorgen
auf. Da sind die Leute, die erklären, ich bin impotent, aber heute sind alle impotent und es gehört sich heute impotent.
Eben, man muss es sein,
sozusagen. Das sind doch Kindereien.
Ich habe, wie Sie, auch ein Leben lang über den Falstaff gedacht... Und habe immer gedacht, sehr kunstvoll alles, aber eigentlich ist mir der Troubadour lieber.
Jetzt würde ich sagen,
ich habe es damals, als ich so sprach, nicht ganz begriffen gehabt. Es ist, in dem Falstaff sind weniger Kantilenen, weniger tolle Arien drin, keine Frage. Aber es ist eine Rapidität des Ausdrucks, eine Schnelligkeit der Charakterisierung, ein Witz und dann doch eine großartige halbstündige letzte Szene, dass man sagen muss, es ist sozusagen die schnellste Musik, die es gibt, während die von Parsifal die langsamste ist. Ein Gegensatz,
meine aber typische These, Spätwerke. Meine These ist doch ganz schlicht und einfach. Es haben große Komponisten und große Schriftsteller ein herrliches Alterswerk. Aber von dem einen einzigen Fall Fontane, der im Alter von über 70 seine besten Romane geschrieben hat, gilt die Regel. Keiner dieser Schriftsteller und Komponisten hat, wenn er dieses Alter erreichte, zwischen 70 und 80, etwas geschrieben, was besser wäre als seine Hauptwerke. Im Gegenteil, es ist immer schwächer. Es lässt sich nicht vermeiden, aber es wird verklärt. Natürlich sagen wir oft und zu Recht, schwächer als dieser oder jener Roman, den er 50 Jahre, 40 Jahre früher geschrieben hat. Aber immer noch haben wir Anlass, dankbar zu sein, dass er sowas hinterlassen
hat. Wir wollen nicht nur dankbar sein, sondern auch gerecht.
Ja?
Ich glaube, Sie werden etwa der Besonderheit der Metamorphosen von Richard Strauss nicht gerecht, wenn Sie sagen, na ja, aber Don Juan, da war doch noch mehr los. Ich glaube, dass Sie sich da irren.
Ich habe gar nicht gesagt, dass Sie vielleicht Themen, die ich gar nicht geäußert habe.
Oh Gott, schon das Schweigen kann ja ein ausgesprochener Irrtum sein. Nein, es könnte sein, dass Sie, weil Sie ja auch nicht mehr ganz jung sind, ein bisschen besessen davon sind, dass das Alter quasi schlecht zu machen.
Also wenn wir bei Richard Strauss sind, sagen Sie mir die Wahrheit. Was ist bedeutender, Elektra oder die Metamorphosen?
Ja. Das ist eine unfaire Frage. Ich würde auf die Frage, was ist bedeutender, die Metamorphosen oder irgendeine andere symphonische Dichtung, da würde ich sagen, das kann man nicht entscheiden. Ja. Man muss froh sein.
Aber sowas wie die Elektra konnte er nur schreiben, als er noch relativ jung war.
Ich will Ihnen sagen, der Richard Strauss war ja ein komischer Typ. Der fing an und schrieb lauter symphonische Dichtungen über Männer. Und dann fing er an, Opern zu schreiben, die sind nur über Weiber. Es kommt bei den Straußischen Opern kommen überhaupt Männer nicht vor. Es war also eine typologische Frage sondergleichen. Und als der 1945 war, da schrieb er Metamorphosen über ein Unglück, das jetzt endet sogar mit einem Zitat aus dem Trauermarsch der Eroica. Und wenn Sie jetzt sagen, ja, aber die Salome ist mir lieber, das so undifferenziert können Sie nicht sagen.
Aber ich will nur sagen, die ungeheure Kraft, die in der Elektra steckt.
Ja, die ist mir auch das Liebste. Die Salome ist vielleicht auch nicht schlecht.
Gar nicht schlecht. Ich will nur einer Sache entgegenwirken, gerade weil ich selber ein alter Mann bin. Man soll nicht das Alter verklären. Es ist alles schlechter. Alles ist im Alter schlechter. Das Gedächtnis.
Bis aufs Bankkonto.
Das ist eine andere Sache. Gar nicht so dumm, der Einwand. Aber die Energie, das Gedächtnis, alles lässt im Alter nach. Gar keine Frage. Und man soll nicht die Menschen belügen. Habt keine Angst, wenn ihr 60 seid. Mit 80 ist es noch schöner. Es ist nicht noch schöner. Ja.
Entschuldigung, darf ich daraus schließen, dass die viel zitierte Weisheit des Alters aus nichts anderem besteht, als aus dem Mangel an Möglichkeiten, Dummheit zu machen?
Ich glaube, ja, es stimmt.
Habe ich auch meine Schwierigkeiten. Man ist natürlich mit 22 unbeschreiblich viel schlauer als später. Aber ist es nicht doch so, dass man, wenn man älter wird, sich über bestimmte Sachen nicht mehr ganz so aufregt, die es vielleicht nicht wert sind?
Das hat nichts mit Weisheit zu tun. Das ist eine gewisse
Ökonomie, nicht?
Souveränität. Eine gewisse, dass man es hinnimmt.
Diese These habe ich oft vertreten. Ich sage, mich gehen jetzt bestimmte Sachen, über die ich mich früher geärgert hatte, gehen mich nichts an und so. Man kommt sich dann ganz souverän vor. Und dann passiert doch irgendeine Riesenschweinerei einem gegenüber. Man ärgert sich ganz genauso wie mit 19. Also ich glaube, auch das gehört, wenn man, solange man überhaupt lebendig ist, ist man da Gott sei Dank nicht total. Ich nehme an, Sie ärgern sich auch noch über Ungerechtigkeit.
Na, eher.
Ja, ich ärgere mich natürlich. Aber bitte, ich ärgere mich nicht so sehr, wie ich mich über ähnliche Ungerechtigkeiten Es lässt auch nach. Und bei negativen Kritiken ist ja das englische Wort sehr schön. Das ist ja eine Wunschvorstellung, dass eine negative Kritik einem das Frühstück verdirbt, aber nicht mehr das Mittagessen. Man überlebt es doch ziemlich rasch.
Hat zum Beispiel, es ist kein Künstler, jetzt der Kant hat doch Immanuel Kant, der Philosoph, hat doch irgendwann mal gesagt, alle meine vorkritischen Werke gebe ich dahin. Das stimmt nicht. Jetzt, nachdem ich die Kritik der reinen Vernunft, der Urteilskraft und der praktischen Vernunft habe, jetzt fängt es wirklich an. Ist es nicht denkbar, ich suche jetzt nach Beispielen, dass man im Alter zu bestimmten Einsichten, auch theoretischen Einsichten, kommt, die man vorher nicht hatte?
Das ist denkbar, aber man bringt sie in der Literatur nicht so gut und wirkungsvoll vor, wie man sie früher vorgebracht hat, als man jünger war.
Ja,
alles
Kant,
ist schlechter im Alter.
Kant ist ja nun auch so ein Fall, also einer, wie wir zu wissen glauben, fast totalen biografischen Abstinenz. Also er ist nicht gereist, er hat nichts gesehen, in der Liebe war nichts los.
Also sich zurück.
Lieber Gott, nun was anderes als alt und weise zu werden,
ist ja eigentlich er gar schreibt nicht sogar sehr geblieben. Human.
Natürlich schreibt er human.
Hinzu kommt noch eine Sache.
Ja.
Mich interessiert nicht so sehr, was die großen Komponisten oder Dichter über ihre eigenen Werke hielten. Was die Dichter über das, was sie geschrieben haben, reden und schreiben, ist meist nicht sehr ernst zu nehmen. Vor allem aus einem einzigen Grund. Nein, aus zwei Gründen. Der eine ist ein simpler Grund. Die Mütter lieben oft die schwächsten Kinder am meisten.
Die Kranken, ja.
Und die betonen, wollen die Aufmerksamkeit auf dies oder jenes Buch lenken, das nicht richtig beurteilt wurde. Heinrich Böll hat mich mehrfach gequält mit seinem einzigen Drama, Schluck Erde hieß es, das sei unterschätzt worden, denn er wusste, seine Prosabücher werden gelobt und gerühmt und von dem Stück wollte niemand was wissen. Das ist der eine Punkt mit dem Alter. Der andere Punkt, warum die Leute die eigenen Werke nicht beurteilen können, ist doch sehr einfach. Jeder Autor weiß, was er mit seinem Werk wollte, was er anstrebte, was er vor Augen hatte. Und dieses Bewusstsein, diese Kenntnis versperrt ihm doch die Sicht auf das reale Ergebnis. Das ist doch immer so.
Oft sind die Autoren auch gegenüber ihren Sachen kritischer als die Leser.
Aber sie behalten wissen, dies für sie sich.
Sie haben mit Recht am Anfang unseres Gesprächs kurz gesagt, von Genies kann man nichts ableiten. Ich glaube, ich muss jetzt einfach, damit wir nicht unvollständig sind, den Punkt sagen, der Johann Sebastian Bach und der Händel wurden relativ alt und der Messias und das Bachsche Spätwerk gelten als spekulative Höhepunkte. Also man kann nicht sagen, dass...
Ja. Jetzt kommt gleich Picasso, der war auch im Alter noch ganz gut.
Ja, da bin ich... Wir dürfen ja über bildende Kunst nicht reden.
Wer sagt das?
Weil wir nichts davon verstehen, hatte doch. Das hat noch nie jemand gehindert.
Kein Mensch wird daran gehindert.
Nein, aber wie ist das mit dem Tizian? Kennen Sie sich dann?
Ja, so ein bisschen schon. Und
das scheint doch das
Ich Spiel. Denke, dass es eine... beim Maler und beim Maler eines Genres wie Tizian auch einer Zeit... Um sehr viel mehr um die Perfektion und um das Durchdringen des Handwerklichen geht. Und dieses jetzt erst kann ich es, wo ich es fast nicht mehr kann, körperlich. Jetzt erst eigentlich weiß ich, was die Poiesis ist, das Handwerk, das Machen. Das spielt natürlich bei der bildenden Kunst eine ganz große Rolle, vor allem in dieser Zeit. Michelangelo ist auch uralt geworden und es gibt ein Alterswerk, ein enormes Spätwerk, wo man gelegentlich den Finger Gottes selber spielt.
Ja, aber ich würde doch vorschlagen, dass wir etwas ganz anderes mit Nachdruck sagen. Erstens zurück zu Wagner. Sie wissen doch genau, wie langsam er den Ring komponiert hat, was für Tage er hatte, wo er den ganzen Tag zwei Takte geschafft hat.
Und er sagte immer, wenn der Mendelssohn mich komponieren sehen würde, der würde ja kichern, wie unbegabt ich bin.
Ja, wie langsam es voranging.
Ja, aber er war wahnsinnig, er hat nun jeden Tag in seinem Leben was gemacht. Und noch zwischendurch
aber ich habe einen anderen Vorschlag. Ja. Ich möchte gerne allen Zuhörern unserer Sendung etwas sagen, nämlich, wenn ihr jetzt 30 seid oder 40, arbeitet, schreibt, seid produktiv. Lasst euch nicht einreden, die wunderbare Zeit der Produktivität beginnt mit 60 oder 70. Das stimmt nicht. Ihr werdet euer Werk nicht übertrumpfen mit dem Spätwerk. Nur der eine Fontane hat es geschafft, 2-3 Romane in dem Alter zu schreiben, die wirklich noch bedeutender sind.
Und der andere Macher und der Tizian und das. Ja. Nein, da möchte ich sogar noch weitergehen als Sie. Ich finde, es ist eine ganz gemeine Ausrede, die ich bei vielen jüngeren Leuten und auch solchen, die ich hochschätze, sehe. Dass sie nämlich, wenn sie etwa bei einer Zeitung angestellt sind oder beim Rundfunk, dass sie dann sagen, was ich jetzt mache, ist ja alles scheiße, das weiß ich auch, ich habe leider kein Geld, ich muss was verdienen, aber wenn das vorbei ist, dann schreibe ich was ganz
Tolles. Das gelingt nie.
Dann sage ich, Kinder, das, was ihr jetzt macht, das ist es. Man ist leider als Autor nur so viel wert wie das Schlechteste, was man macht. Das klingt aber sehr unfreundlich.
Man kann es auch anders formulieren. Bitte? Die Schriftsteller sagen oft, aus verschiedenen Gründen. Sie seien genötigt, um Geld zu verdienen, mit linker Hand irgendetwas zu machen, was schnell Verdienste bringt. Kriminalromane oder irgend sowas.
Wenn sie es nur könnten, ja.
Die Sache ist die, wenn man sich die Kitschbazillen in die linke Hand einimpft, um das zu schreiben, mit was man da tut, um Geld zu verdienen. Diese Bazillen haben eine unglaublich üble Gewohnheit. Die kommen in die rechte Hand. Und nachher, wo man mit der rechten Hand die eigentlichen Werke schreibt, sind die genauso schlecht wie die anderen. Das lässt sich nicht machen. Und Eher soll man es so machen wie Kafka, der immerhin den ganzen Tag schwer gearbeitet hat, aber das hat er mit Kunst nun gar nichts zu tun.
Bei Versicherung,
er,
ja.
Was er in der Versicherung
aber Kafka hat. Kannte nicht das, was wir heute kennen, nämlich die unendliche Verführung der sogenannten Mediengesellschaft. Das heißt, dieser Bacillus in der linken Hand, von dem Sie reden, der heißt eigentlich permanente Öffentlichkeit und permanente Verfügbarkeit. Der Kitsch ist gar nicht das Schlimme.
Man muss es auch können. Ich glaube, wenn ein Intellektueller sich hinsetzt und sagt, ich mache jetzt einen ganz kitschigen Liebesroman, ich will Geld verdienen, der kann es wahrscheinlich nicht. Gar nicht. Das ist nämlich gar
kann
nicht so einfach.
Nicht.
Dafür gibt es ein Beispiel.
Kann bitte? Er nicht.
Dafür gibt es ein sehr gutes Beispiel.
Nämlich?
Wolfgang Köppen hat, um Geld zu verdienen, einen Unterhaltungsroman für eine Illustrierte geschrieben. Nach 12 oder 15 Seiten schrieb er nur noch über den Tod, gerade das, was die Illustrierte nicht haben wollte, und hat die Sache abgebrochen. Es ist in einem Buch, das der Unselt mal herausgegeben hat, aus aufgegebenen Werken gedruckt.
Ja, da fällt mir ein, es gibt eine fabelhafte Novelle von Henry James, wo ein sehr komplizierter Schriftsteller sagt, ich muss jetzt Geld verdienen, ich mache jetzt einen ganz üblen, säuischen, pornografischen Roman, der wenigstens geht, und schrieb dann gegen seinen Willen ein wunderbares erotisches Werk, was auch ganz unverkäuflich war. Also man kommt nicht raus. Während umgekehrt, und das fällt mir bei bildenden Künstlern ein, mir hat mal ein bildender Künstler gesagt, lange her, der sagt, wissen Sie was, was der da macht, das ist so ein bisschen nicht das Richtige, das grenzt so an Kunstgewerbe. Und wenn er das einmal getan hat, da kommt er nie mehr raus.
Ja, das ist der deutsche Purismus.
Ja.
Ich meine,
bisschen zu streng
ausgedrückt.
Denn wir
streng.
Können ja bei großen Meistern den Kitsch schon nachweisen, gelegentlich. Unter uns.
Und wir genießen
unter uns Beethoven, schon ein sehr begabter Komponist. Aber diese Ouvertüre, Wellington Tod oder so ähnlich.
Wellington sich bei Waterloo.
Sieg
gar
bei Waterloo.
Nicht so schlecht.
Na, schon
gar nicht so schön. Oder die hat glaube ich, sogar der Schönberg geschätzt. Aber egal, ich weiß, es gibt Größe, also Coriolan-Ouvertüre ist besser. Kein Zweifel. Also ist es uns gelungen, Sie ein bisschen wenigstens nachdenklich zu machen in Ihrem totalen Verdikt, dass, wenn Sie sagen, also das, was der ältere Mensch macht, ist eigentlich immer schlechter als das, was der Junge macht.
Ist immer schwächer als die Hauptwerke desselben Autors oder Komponisten. Immer. Es sei denn, natürlich, wir reden ja nicht über Leute wie Kleist oder Büchner, die so früh gestorben sind.
Und wir reden auch nicht kritisch über Bach oder Tizian, die sind Ausnahmen.
Ja, dann kann man ja nur den Rat geben, man macht das so wie Sie. Man wartet mit seinem Hauptwerk bis ganz spät. Dann kann es ja nicht schiefgehen.
Das ist sehr lieb gesagt, aber ich habe da eine Frage, die Sie mir nicht beantworten können. Nämlich, hätte ich es gewagt und die Kraft gehabt, das Buch 10 Jahre früher zu schreiben, wer weiß, vielleicht wäre es besser geworden.
Ich will Ihnen jetzt etwas Tragisches, vielleicht etwas mich sehr damals Bekümmerndes sagen. Ich lernte sehr spät den Sebastian Haffner kennen. Und das war ein reizender Herr und er hatte ja auf seine ziemlich alten Tage Erfolg. Der sagte immer nur zu spät. Hätte ich den Erfolg vor 10 Jahren gehabt, ich hätte noch tolle Bücher machen können, jetzt geht's nicht mehr. Das kann auch passieren.
Ach, aber der Erfolg, das ist ein komisches Bild. Es ist immer zu früh oder zu spät. Es ist nie zur rechten
Zeit. Das ist ein weises Wort. Der Erfolg ist
immer zu früh oder zu spät. Nur, ich habe noch nie jemanden
getroffen,
der sagt,
nein. Ich hätte gerne zu früh Erfolg.
Das kann doch nicht sein. Bin der Einzige, der erklärt, mein Erfolg, dieses Buch ist mein Leben, war nicht zu früh und war nicht zu spät. Gott hat's gegeben, so ist es.
Das war die Diskussionsrunde »Das Alterswerk als künstlerische Vollendung«. Es stritten sich vollendet Eva Demski, Joachim Kaiser und Marcel Reich-Ranitzky. Einführung von Martin Zein, gelesen von Rahel Comtesse.